Unser heutiger Gast war über 12 Jahre lang Managerin im Marketing und Vertrieb sowie im Bereich Diversity, Equity, Inclusion bei Google. Davor hat sie als Marketingmanagerin bei American Express und beim FC Vaduz gearbeitet. Sie hat dual studiert und ihre Praxisphase bei der internationalen Agenturgruppe Grey unter anderem in London, Singapur und Hongkong absolviert. Ihr LinkedIn-Profil beschreibt sie außerdem als Autorin, Uni-Dozentin, TEDx-Speakerin, Board-Member, Host eines philosophischen Salons und als Mutter. In ihrem Buch Workshift, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten, über das wir heute auch noch sprechen werden, schreibt sie: Nach einigen Jahren, in denen es immer nur höher, schneller, weiter ging, war ich müde. In meinem Kopf ratterte es pausenlos. Leiste ich genug? Bin ich genug? Was bin ich ohne meinen Job? In einem LinkedIn-Beitrag von ihr lesen wir weiter: Workshift steht für die Idee, unsere Welt über den Hebel zu verändern, mit dem wir alle die meiste unserer wachen Zeit verbringen. Arbeit. In den letzten genau 7 Jahren haben wir uns in bisher 427 Folgen mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie können wir es schaffen, die Brücke zwischen den Problemen unserer Welt und unserer Art zu arbeiten und zu wirtschaften nicht nur zu beschreiben, sondern sie auch so zu bauen, dass wir zu echtem Fortschritt kommen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Heute ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und auf den Tag genau seit 7 Jahren seid ihr bei On the Way to New Work, heute mit Ellie Oldenburg. Hallo Ellie.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und no pressure nach 7 Jahren.
Ja, ich würde mal sagen, es gibt keine bessere Folge als jetzt quasi eine Jubiläumsfolge mit dir. Wir hatten es ja schon länger vor sozusagen und ich höre es gerade durch die Intro von Michael raus, wie perfekt das passt.
Ja.
Und denke gerade so, okay, wenn es einen Hebel gibt, dann Arbeit, here we are. Wir starten heute mit dir ins 8. Jahr On the Way to New Work. Wenn wir die 10 voll haben, dann werden Leute sagen, so Leute, das ist eine Dekade. Was habt ihr jetzt mal verändert? Insofern gut, dass du heute da bist, Ellie, no pressure.
Noch 2 Jahre Zeit, ja. 3 Jahre Zeit, genau.
Wir werden mit der Frage reinstarten, die alle hier bekommen. Michael, shoot it off.
Ja. Ellie, ich habe ja schon einige Podcast-Folgen auch gehört. Ich habe dich bei deiner wunderbaren Buchvorstellung live erlebt. Und trotzdem bin ich super, super gespannt, wie du unsere Signature-Frage beantwortest. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, die ist nicht leicht, finde ich. Ich habe mir ziemlich schwer getan, im Buch auch diese Frage sozusagen zu beantworten. Ich wollte direkt ins Thema reinrauschen und der Verlag hat mich zurückgepfiffen und sagte, nein, nein, du musst was zu dir sagen. Und ja, ich bin, glaube ich, eine gute Mischung zwischen Nature und Nurture, zwischen Freigeist und Drill, irgendwo dazwischen. Ich bin ein Kind von einer in Brasilien geborenen und aufgewachsenen Mutter mit deutsch, russisch, jüdischen Wurzeln und einem griechischen Künstlervater in Athen. Genau, ich bin in Griechenland geboren und ja, bin dann aber in einer ganz gut bürgerlichen Familie in München groß geworden. Ja, und ich habe aber also ein nicht Turning Point, aber etwas, was mich total begleitet hat und auch heute noch in meiner Arbeitsweise und meinem Arbeitsethos prägt, ist, meine Mutter hat mir immer gesagt, du musst Karriere machen. Weil natürlich sie eher ein Netflix-reiches Leben ohne Arbeit geführt hatte, aber auch, also zumindest Erwerbsarbeit, sagen wir so, aber sie mir wahrscheinlich indirekt sagen wollte, mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe, sei unabhängig etc. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich zwar nicht sehr gut performt habe in der Schule, eher auf Partys, aber letztendlich doch einen sehr hohen Leistungsanspruch an mich und meine Arbeit und das, wie ich wirke, habe bis heute. Also es hat sich auch nicht verändert. Genau, und das hat aber erstmal dazu geführt, dass meine Strategie, wie ich in das Arbeitsleben nach einem Studium, was sich BWL nennt und ich eigentlich nur wegen mangelnder Vorstellungskraft eigentlich studiert habe, also heute würde ich wahrscheinlich was anderes machen, mich einfach in dieses Arbeitsleben mit sehr hohen Ansprüchen an mich selber und meine Karriere sozusagen reingestürzt habe. Und ich irgendwann gemerkt habe, nach 7, 8, 9, 10 Jahren Arbeiten, Fragen creepten in mir hoch, die über Karrierestatus, Geld verdienen und so hinausgingen. Und ich merkte, ob diese Strategie mich weit führt, weiß ich nicht. Und genau, und dann habe ich versucht, meine Arbeitsweise, also wie ich arbeite, etwas umzustellen, um diesen Fragen mehr gerecht zu werden.
Du hast auch einfach Stunden angepasst, ne? Du hast weniger gearbeitet, weil du einfach so viele Interessen auch noch hattest, die du nebenbei gestartet hast. Vielleicht kannst du mir oder uns mal erzählen, wie da so der Shift war, weil du warst in einer Firma, die mit Sicherheit in den 12 Jahren, in denen du dort warst, eine Transformation, eine Entwicklung hingelegt hat, die das haben vielleicht noch 10 andere Firmen in der Welt in der Zeit gemacht. Ein Hochleistungs-Inkubator für Karrieren. Wie ging das da?
Ehrlich gesagt, das ist aus einer total, ich würde heute sagen, fast egoistischen Art. Also ne, ich war total zentriert auf mich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Es war jetzt gar nicht im Hinblick auf, oh, ich muss mich mit dem Thema Zukunft der Arbeit auseinandersetzen, überhaupt nicht. Oder ich habe mich einfach gefragt, okay, so kann es nicht weitergehen. Es sind mir ein paar persönliche Geschichten auch passiert, wie dass mein Vater sehr plötzlich starb oder auch die Geburt meines ersten Sohnes, die alles andere als reibungslos lief. Und dann haben mich eben diese Fragen, die sowieso schon da waren, so ist das genug, ist das der Beitrag, den ich leisten muss im Vergleich zu den Problemen da draußen in dieser Welt, haben mich dann dazu gebracht, dass ich quasi auf die Variable, an der ich immer wieder endete, wo ich dachte, was kann ich verändern, war die Variable Zeit. Und genau, und dann habe ich die damals als radikal empfundene Entscheidung getroffen, eben meinen High-Performance-Karrierejob sozusagen auf 3 Tage zu reduzieren. Und es war insofern radikal, dass es erstens im Außen überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Also ich kann mich erinnern, die Gespräche nicht nur im Unternehmen, auch innerhalb der Familie so, warum? Also was soll das? Warum tust du das? Was bringt dir das? Und es war insofern auch radikal, weil ich keine gute Antwort darauf hatte. Ich hatte nur die Antwort, ich habe sie quasi eher gespürt, als dass ich den Masterplan hatte, wow, hier ist meine Exit-Strategie oder ich entwickle das und ich mache mir so, sondern es war so, ich glaube, ich muss etwas anderes erleben, damit ich oder mich in einer anderen Art und Weise in Arbeit bringen, also in andere Arten von Arbeiten, damit ich alles repriorisieren kann quasi. Und
bin ich gerade hellhörig geworden bei einem Wort, was mir auch schon aufgefallen ist, als wir uns mal getroffen haben vor Jahren. Und Michael weiß ganz genau, was ich jetzt gerade denke, nämlich bei dem Wort, ich habe etwas gespürt und daraus eine Entscheidung abgeleitet. Da bist du mir jetzt viel zu schnell drüber gegangen.
Ja. Ja.
Das musst du, führ uns einmal bitte zurück in die Situation, in die Zeit, weil da waren so viele Sachen drin. Wie hast du dich gefühlt? Was war es und warum hast du was gespürt und dann auch daraus eine Entscheidung getroffen?
Also, wie ich sagte, diese Fragen, die mich so umgetrieben haben, die waren eher subtil und durch diese Erlebnisse, die ich dann eben im Persönlichen, die hatten erstmal nichts mit Arbeit zu tun, womit ich aber ja 80-90% meiner wachen Zeit verbrachte, die ich so nebenbei wegwischte, wurden die mir nochmal einfach vor Augen gehalten, ne? Wenn man trauert oder wenn man heilt oder wenn man einfach in den Tiefen des Lebens auch ist, aber auch in den Höhenflügen. Ich habe das Glück, eine ganz große Liebe in mein Leben bekommen zu haben. Auch die haben mich natürlich elevated auf ein anderes Blick auf die Welt sozusagen. Und naja, und dann habe ich mich einfach gesagt, okay, ich möchte mich damit mehr auseinandersetzen, mit mir, deswegen sage ich auch egoistisch erstmal. Ich möchte mich aber auch mit meinem Leben sozusagen und das, was ich geben kann, nicht nur in diese eine Schiene pressen, die da lautet, Karriere machen, höher, schneller, weiter, sage ich mal. Und das ist vielleicht auch der Freigeist in mir, den ich vorher sagte, der so drin war. Also ich bin so vieles immer, ich spüre schon immer durch allein mein Großwerden und meine, dass ich halb dies, halb das bin, dass ich eine sehr große Patchwork-Familie habe und so. Bei mir war VUCA sozusagen immer Realität meines Mikrokosmos. Und das, vielleicht war da der Zeitpunkt, wo ich eben merkte, okay, etwas in mir braucht ein etwas anderes als nur eben diese Hardcore-Taktung, diesen Fokus auf ein Thema. Ich liebe die Vielfalt des Lebens und ich hatte keine Zeit oder keine Kraft dafür auch. Genau, und aus diesem Gefühl, und das ist, ich beschreibe das jetzt auch nicht in aller Klarheit, weil es war auch ein diffuses Gefühl. Es war ja nicht, oh, ich wache morgen auf, sondern es war ein ja. Prozess, eine Katharsis vielleicht auch, ich mag das Wort sehr, die dann irgendwann dazu, wo ich dann an der quasi stand an der Klippe und sagte, soll ich jetzt springen oder nicht? Und mir hat dann total geholfen, auch wieder die Zeit, weil ich mich selber versucht habe, auch auf meiner Lebenszeit zu sehen und zu sagen, na gut, wenn du es jetzt änderst, klar, setze ich meine Karriere aufs Spiel. Ich mache gerade große Anführungsstrichen. Und das wurde mir auch gespiegelt von außen. Das kannst du nicht machen, ne? Du bist auch ein Vorbild. Du hast, also, das ist erst recht nicht als Frau. Und gleichzeitig dachte ich, nee, wenn ich das jetzt 2-3 Jahre mache, ich arbeite doch eh noch 40, 50 Jahre, dann ändere ich es halt wieder. Also, da war schon auch diese zeitliche Dimension, die mir geholfen hat. Ja, mein Gott, dann ändert man es. Und in the long run jetzt, also wenn ich jetzt zurückschaue, fällt mir natürlich auch auf, dass ich durch diese eigene Erfahrung erst auch, die ja hoch privilegiert ist, dass ich diese Entscheidung, diese individuelle privilegierte Entscheidung treffen konnte, ist erstmal, können ja gar nicht viele Menschen tun. Dadurch ist mir aber erst die strukturelle Problematik auch aufgefallen. Also ich musste das auch erstmal an mir selber spüren, den Abstand nehmen, in verschiedene Gesellschaftsbereiche auch reinschauen können, dass ich überhaupt verstehe, aha, das ist eine individuelle Lösung, aber für ein großes strukturelles Problem. Und so, das ging dann über die Jahre hinweg, bis es eben zu diesem Buch endete, wo ich ja sehr wenig über mich sprach. Vor Jahren, vor 8 Jahren, als es losging, wurde ich eingeladen, um über mich zu sprechen, um über meine Reise. Und jetzt versuche ich die Loose Ends, die großen Loose Ends zusammenzuziehen.
Lass uns, bevor wir auf das wirklich fantastische Buch kommen, nochmal ganz kurz, weil es gibt viele Hörerinnen, die sich und auch immer mehr Hörer, die sich genau dafür interessieren, wie kann man eigentlich eine Karriere machen, ohne seine gesamte Zeit, die man tagsüber hat, bei der Firma an der Tür abzugeben. Wir hatten ein ganz tolles Beispiel bei uns, Christiane Hases und Angela Nelissen, die sich Chan abkürzen und bei Unilever das höchst.
Wir sind mittlerweile befreundet.
Genau, das wundert mich gar nicht. Ja. Und die haben es ja geschafft, in ihren fast 16 Jahren, die das jetzt zusammen machen, in der Folge 60 weitere Shared Leadership Couples auf ihre Spuren zu bringen. Ich glaube, die haben in ihren Direct Reports von 6, sind glaube ich 5 im Couple. Und das ist da jetzt was völlig Normales. Du warst jetzt in einer amerikanischen Plattformfirma, die wir alle kennen und nutzen. Und du hast es ja nicht im Jobshare gemacht. Du hast es ja quasi alleine gemacht. Du hast eine Führungsposition gehabt, die du alleine bekleidet hast, was ja nochmal eine ganz andere Nummer ist, ne? Ist das richtig?
Nee, ist nicht richtig. Ich habe also ins Jobshare gekommen, bin ich auch gar nicht auf einer Führungsposition, sondern sozusagen als Individual Contributor noch. Aber es war, ich finde auch, wir definieren Führungspositionen. Ich finde, da versuche ich mich mittlerweile auch ein bisschen von zu lösen. Die größten Erfolge, die ich im Job hatte, waren, als ich große Projekte leitete, die eben international waren. Also ich finde absolut, und ich empfand die auch, ich auch als noch mehr empowering. Oder ich konnte mehr Schlagzahl irgendwie auf die Straße bringen. Aber das Besondere damals war eher, dass es das einfach auf unserem Level, auf dem wir waren, noch gar nicht gab. Und ich eben mit dieser Idee, so, lieber Konzern, ich komme jetzt 3 Tage zurück, die erstmal sagten, excuse me, also auf was ist, wenn das alle wollen? Und wir haben natürlich dann erstmal uns bewegen müssen und sehr viele Gespräche führen müssen. Und in diesem Prozess, auch da hatte ich die Idee, ich kannte Jobsharing gar nicht, fiel das Wort Jobsharing irgendwann. Und dann habe ich mit 1000 Cups of Coffee, die ich dann mit vielen Menschen gesprochen habe, irgendwann jemand kennengelernt, gesagt hat, du, genau in dem Bereich, wo ich auch hin wollte, sagte sie, ich will sowieso reduzieren, wollen wir es nicht zusammentun. Genau, und dann wurde erst ein Case draus. Also es war auch ganz interessant, ne? Ich habe nicht reduziert und dann irgendwann wurde ein Jobshare raus, sondern ich konnte überhaupt nur übers Jobsharing reduzieren. Also das hat mir das Universum auch irgendwie bereitgestellt und seitdem bin ich der größte Fan des Jobsharings oder wie auch immer man es nennt. Manche sagen Shared Leadership oder Job Splitting oder wie sie alle heißen. Ich bin da ehrlich gesagt, ich mache da nicht so eine Haarspalterei, sondern eben, man teilt sich eine Position auf 2 Personen auf und bin ein ganz großer Fan davon.
Super. Und das inhaltlich, wenn wir da vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, kommt aus Marketing und dann auch aus Sales. Dich dann dem Thema Diversity, Equity, Inclusion gewidmet. Wie ist der Shift gekommen? Was hat das mit deiner mentalen Entwicklung, dass du gesagt hast, neben schneller, höher, weiter, gibt es noch andere Themen zu tun? Ist das in einem gekommen oder waren das mehrere Schritte?
Auch da war Glück im Spiel. Also war stand jetzt auch nicht auf meiner Bucketlist zu tun. Ich hatte eine ganz, ganz großartige Rolle, ich sag mal, die so Industry Relations für Google in der Kreativbranche war. Ich habe die sehr geliebt. Aber Google bietet ja auch immer wieder so Rotations an. Und da kam eben eine Rotation, wo mehrere Menschen mich intern darauf aufmerksam machen, Elli, diese Position ist dir doch auf dem Leib geschnitten. Und ja, war offensichtlich auch mal wieder, ich habe so auch alle 2 Jahre etwas verändert bei mir. Und da war so diese 2-Jahres-Marke auch ein bisschen da. Und naja, klar, ich hatte mich, warum haben Menschen mich halt darauf jetzt intern, in diesem internen Universum darauf aufmerksam gemacht, weil ich mich halt sehr für diese Themen auch eingesetzt hatte. Also ein Konzern ist ja Spiegel der Gesellschaft auch und da, ich widme ja übrigens mein Buch auch den großen Unternehmen, weil sie eine unglaubliche Hebelkraft, glaube ich, haben, alleine in Mitarbeiterzahlen, in Kapital, in Lobby, in Einfluss. Und das hat mir auch sehr, diese Allianzen intern zu schmieden, hat mir echt nicht nur viel Spaß gemacht, sondern es hat, glaube ich, auch viel bewirkt. Und eines davon, das es bewirkt hat, ist, dass es mich in meiner letzten Rolle, wo ich jetzt war, eben in auf EMEA-Ebene diese Diversity, Equity, Inclusion Rolle da zu leiten. Und das hat auch super Spaß gemacht, aber war eine HR-Welt, also da komme ich ja gar nicht her. Ich habe auch in was reingeschaut, was so erstmal nicht meinem Charakter vielleicht auch entspricht. Aber ich konnte da, glaube ich, gut meine Note reinbringen und hatten auch einen großen Lever.
Danke.
Man möge meinen, dass Jobsharing schon weitergekommen ist. Ich bin ein Riesenfan davon, sehe aber auch die Herausforderungen im Alltag, habe selber schon erlebt. Ich hatte mal angefangen bei einer Rolle beim Business Club, wo Michael und ich beide Mitglied waren. Ich glaube, lange Zeit, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir hatten ein Board. Also alle Mitglieder und auch UnternehmerInnen im Board. Das heißt, du führst quasi schon Führungspersönlichkeiten. Ja. Und ich kam dann und sagte, Mensch, das wäre eine gute Idee, wenn wir jetzt 2 Presidents sind. Mhm. Hui, und das kam ganz schön zurückgeschwungen, weil Leute sagten, es muss einer in charge sein und das geht nicht und so weiter. Die Diskussion habe ich bis heute häufig und ich sehe aber extrem viele Vorteile von Gremien, von Dialog. Die Frage ist trotzdem natürlich dann, was sind für dich jetzt so ganz konkrete Hands-on-Sachen, wo du sagst, da macht es Sinn, da macht es keinen Sinn, macht es immer Sinn, dass wir wirklich mal so für Leute, die sagen, boah, mal gehört, aber mich nie damit intellektuell befasst, in a nutshell.
Der größte Vorteil ist, entsteht nie eine Lücke. Das ist der allergrößte Vorteil und dem kannst du mit keiner Vollzeit- und keiner Teilzeitkraft zeigen. Ich nenne das Kapitel über Teilzeit ja auch die große Mogelpackung in meinem Buch. Also die reine Teilzeit, von der halte ich fast gar nichts mehr. Es gibt ja auch ganz viele weitere Modelle, wie man flexible Arbeitsmodelle auskleiden kann, auch lebensphasenabhängig. Und Jobsharing hat halt die große Wonne, dass du auch komplementär Fähigkeiten und Skills zusammen matchen kannst. Und zwar manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Du kannst ja bewusst auch Menschen auf Positionen setzen, die sagen, der oder die hat den Hintergrund eher technisch und die hat eher den betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Hm. Ich bei Triumph mal jemand kennengelernt in Baden-Württemberg, die ergänzen sich großartig, führen 1000 Leute unter sich. Aber nur, weil sie eben aus beiden Richtungen kommen. Ich würde sagen, es entsteht nie eine Lücke zeitlich zu keinen der Stakeholder. Außer du bist mal gleichzeitig krank, aber wie oft kommt das vor? Also jetzt Feasibility first. Und dann, du hast das große Glück der Komplementarität. Und das hast du auch nicht nur auf dem Papier und in den Skills, sondern auch psychologisch. Du hast ja immer ein Sounding Board. Ich bin so gewachsen daran. Und meiner Ansicht nach, wir reden so viel über emotionale Intelligenz, über Empathiefähigkeit, Reflexionsfähigkeit. Es gibt keine bessere Art und Weise, das täglich zu lernen, als würde ich sagen, wie ich es nenne, die Königsdisziplin der Kollaboration ist Jobsharing, weil du ja jeden Tag gechallenged wird in deinem Ego auch. Also ich sage das auch ganz selbstkritisch. Oh, ja. Die Ellbogen gehen immer wieder hoch und im Jobsharing werden sie immer wieder runtergedrückt, weil du kannst keine Hidden Agenda deinem Gegenüber haben, wobei du sie deinem Management gegenüber oder deinem Team gegenüber immer irgendwie slightly hast, allein schon, weil Politik so viel Aufmerksamkeit in Unternehmen und zum Teil auch in Startups hat. Also es ist, und natürlich gibt es mehr Kosten, weil diese Menschen 2 Stühle und 2 Laptops und vielleicht eben nicht 50%, sondern eher 60-70% arbeiten. Ich sehe aber den Gewinn viel größer als die Kosten. Ich bin ein ganz großer Freund davon. Ja, super. Und es ist mir so sehr in der Nischenecke, hängt es fest. Und Christoph, deine Frage, kann jetzt jeder Job Ich würde mittlerweile sagen, ja. Und dann, ich war mal in einer Diskussion mit einer Ärztin, die sagte, ja, aber ich kann ja nicht bei einer Operation. Sag ich, nein, aber dann machst du es halt zeitlich. Dann hast du halt nicht mehr 80 Stunden. Also und bist übermüdet in deiner letzten. Also man muss da vielleicht auch flexibler rangehen.
Nein, ich finde, dass ich liebe dieses Feuer, was du gerade hier rüber schickst, diese Leidenschaft für dieses Thema. Und ich glaube, das, was an Mehrkosten entsteht, wird mehrfach reingeholt, weil genau das, was du gesagt hast, es entstehen keine Lücken. Du hast quasi den Coach, den du sonst dir für die Führungskraft, die schnell am Burnout ist, ausgeben müsstest, brauchst du nicht, weil die Menschen sich peer-to-peer coachen. Die haben genau die Dinge gehört, die du gerade gesagt hast von Christiane und Angela, von Chan. Und wir haben es auch aus anderen Richtungen gehört. Also bei About You zum Beispiel, der Tarek Müller macht es auch sehr gerne. Der macht es nicht mit reduzierten Zeiten. Der sagt trotzdem Jobsharing, weil er sagt, einer ist meist Außenminister, einer Innenminister, einer kann besser mit Menschen, einer besser mit Zahlen. Du kannst die Themen aufteilen. Bestimmte Themen musst du natürlich auch zusammen haben, aber es ist genial. Also ich glaube auch, und wenn wir ganz kurz die aktuelle, ich will einmal ganz kurz noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Christian Lindner, der jetzt dann anfängt zu sagen, wir müssen alle mehr arbeiten. Wenn wir es mal hinkriegen würden, diese Workforce von Menschen, die eigentlich gerne in Führung arbeiten würden, aber nicht können, nämlich, Klammer auf, Frauen, die vom System abgehängt worden sind und weil es die Angebote eben gab, aus einer hoffnungsvollen Entwicklung in Richtung Leadership gebremst wurden und dann, wenn sie zurückgekommen sind, eben nur Sachbearbeiter Teilzeit machen dürfen. Wenn wir diese Workforce nutzen würden, dann braucht kein Mensch mehr arbeiten. Da bin ich fest überzeugt von.
Und für mich ist es auch ehrlich gesagt eine Frage der Logik. Warum wollen wir, der Schrei nach mehr Produktivität, Fragezeichen, was ist Produktivität? Ganz große Frage, die ich auch in meinem Buch stelle, wovon vieles Business und künstliche Hustle Culture ist, finde ich. Aber was ist Produktivität und vor allem, wir verbrennen mehr Leute auf 80 Stunden Leute, anstatt mehr Leute ins System zu bekommen, die weniger arbeiten quasi und sich noch komplementieren und einen größeren Horizont haben und ausgeschlafener sind, also die ja letztendlich doch zu produktiveren, zur Gesellschaft beitragenden Menschen werden. Also für mich ist ehrlich gesagt eine Frage der Logik und bei mehr Bock auf Arbeit lächle ich nur müde. Also das reduziert Arbeit wieder nur auf Erwerbsarbeit, auf einen genormten Menschen, meistens Mann, der ja nie krank ist, ja keine Kinder bekommt, ja keine Pausen braucht oder möchte, ist ja auch ein Möchten, und der natürlich ignoriert die Zukunft, die sich von künstlicher Intelligenz und Maschinisierung sowieso so eklatant verändern wird. Und warum haben wir dann noch diese 100 Jahre alte Idee, mehr Arbeit führt zu mehr Output? Vielleicht ist es eben genau nicht so. Also
ich sehe da eben auch eine riesige Chance drin momentan. Also Michael weiß das, ich bin ein großer Fan von den Modellen, mache selber Familienfokus mit allen Kindern, bin demnächst wieder dran, sodass meine Partnerin wieder reinkommt in die Arbeit. Für sie ist die Herausforderung die emotionale Zerrissenheit. Ja. Das ist ihr erstes Kind, bei mir das dritte. Das zu merken, ich muss überhaupt erstmal, was Neues, was anderes, ich bin weg, ich bin wieder unterwegs. Was aber passiert ist in den letzten Monaten, dadurch, dass KI so hoch gepusht ist und ich habe das so extrem vorangetrieben, hat sie zu Hause natürlich diese Tools mitbekommen. Jetzt erlebe ich gerade etwas, wie sie vom Handy aus mehr Sachen schafft als einige am Rechner, weil sie natürlich aus der Distanz raus den Blick hat, auf einmal Tools leverage, wie du gerade sagst, den Hebel über Arbeit geht und dadurch in wenigen Stunden Dinge schafft, wo du früher gesagt hast, tagelang Workshop nachbereiten, das ist von vorgestern. Und darin, in dieser Kaltschnäuzigkeit gegenüber der Arbeit, sehe ich eine riesige Chance, die jeder und jede ergreifen kann, die sagen, ich habe halt eben auch noch ein Leben daneben. Weil genau wie ihr sagt, ich provoziere mit meinem Claim Work Faster, ich weiß. Aber das erst dann, wenn du verstanden hast, in welche Richtung, was die Prio ist und was produktiv ist, dann gib Gas und verdödel nicht die Zeit mit Alltagsaufgaben. Insofern, I love it.
Ich finde, Christoph, den Claim Work Faster total schön. Ich würde sagen, seit 20 Jahren würde dir jede Teilzeitkraft diesen Claim auch sagen. Also Studien belegen das natürlich mittlerweile, aber wenn du jede gut aufgestellte Teilzeitkraft fragst, egal ob männlich oder weiblich, sagen, ja klar, ich verdödel einfach wenig und deswegen ich kümmere mich auch nicht um diese Hustle-Culture und all das, sondern ich konzentriere mich auf das, was jetzt dringend und wichtig ist.
Ja. Also ich tue mich insgesamt, und das ist schön, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen Beef reinkriegen mit diesen ich nenne es jetzt mal böse, ich weiß, Christoph meint keine Phrase, aber mit diesen Phrasen schwer, ich tue mich schwer mit 4-Tage-Woche, ich tue mich schwer mit Work Faster, immer diesen Patentrezepten, die angeblich allen helfen. Ne? Also ich will nicht, dass ein Chirurg faster arbeitet, ich will nicht, dass eine Kindergärtnerin faster arbeitet, aber ich weiß, wie Christoph es meint, und deswegen, manchmal braucht man diese Sätze auch, um Gehör zu finden, vielleicht ist auch die 4-Tage-Woche ein Hebel, um das durchzukriegen, was dahinter steht. Mir ist immer wichtig zu gucken, was ist eigentlich das dahinter? Und das, was ich bei dir dahinter sehe, ist eben auch, sich Zeit zu nehmen, um wieder zu lernen, sich Zeit zu nehmen, sich Einflüsse von woanders herzuholen, einfach eine Weiterentwicklung des Menschseins und nicht total in so einem System zu sein und hamsterradartig Excel-Sheets auszufüllen, die ich jetzt mit Copilot dann 10-mal so schnell, work faster, ausfülle, aber die Reflexionskräfte eben nicht zu schulen. Das weiß ich bei Christoph, das macht er und deswegen ist das...
Ist völlig okay, wenn du auch ein bisschen zündelst. Ich finde, es wird viel zu wenig gezündelt. Also hau ruhig einen raus. Ja. Das ist völlig in Ordnung.
Ich zündel sogar noch mal mehr dazu. Alles, was wir jetzt beschrieben haben, betrifft aber eher eine Blase, eine große Blase, dürfen wir nicht vergessen, die vor allem eben, also Business Kasper, fassen wir mal zusammen, da passe ich auch rein.
Industrie-Schauspieler oder Business Kasper?
Genau.
Sehr schön. Jetzt haut ihr aber die Phrasen raus, ihr beiden.
Genau, und aber trotzdem auch da, ne, da, das sind sehr viele Menschen, da liegt sehr viel Potenzial und die bewegen sich ganz, ganz wenig. Also da bewegt sich eigentlich in flexiblen Arbeitsstrukturen ganz wenig. Vor allem umso höher man die Treppe hochgeht, vor allem umso männlicher es wird sozusagen oder genormter es wird. Und wenn wir du hast die Kindergärtner und die Chirurgen angesprochen, absolut, sehe ich genauso. Ich finde aber, die haben eine nicht groß genug Lobby, absolut. Ich möchte aber, dass vor allem da, wo so viel Kapital liegt, wo so viel Lobby in der Politik auch liegt, dass da sich auch etwas bewegt. Und diese Menschen, und da, wie gesagt, inkludiere ich mich und euch auch mit ein, wir machen halt lieber Podcasts, wir machen lieber Kongresse, wir schreiben Bücher. Aber die allerwenigsten darin ändern wirklich an ihrer Zeit oder Kollaborationsfähigkeit oder Diversity oder an ihren Kennzahlen etwas, weil es doch irgendwie schöner ist, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und den Status quo zu bedienen, anstatt ihn maßgeblich zu hinterfragen. Und genau, und das treibt mich sozusagen um. Das habe ich deswegen in meinem Buch, aber auch I agree. It's a bubble, but this bubble needs to move.
Ja, lass uns wirklich das Wort Buch jetzt mal nochmal, jetzt geht's los mit dem Buch. und wir beide, Christoph und ich, können auch sehr genau den Tag und den Ort sagen, wo wir das erste Mal über ein Buch geredet haben. Aber wie war das bei dir? Wann hast du das erste Mal gedacht, ich möchte über dieses Thema ein Buch schreiben?
Gar nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, sondern jemand kam auf mich zu, eine ganz tolle Agentin, genau, und die sehr charmant und mit sehr viel Biss meine, ich glaube, 3 oder 4 Absagen dran blieb und mir selbst auch immer wieder sagte, komm, du bringst da eine wichtige Perspektive rein, du bist ein wichtiger Absender und so weiter. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und dann hat sie mir auch beim Exposé geholfen. Und es kam auch da wieder, es kam auf mich zu, es stand nie auf meiner Bucketlist. Und dann, genau, haben wir mit 2 Verlagen gesprochen und der Campus Verlag ist letztendlich geworden. Ich bin auch total glücklich mit dem Prozess. Ich habe ja das Buch auch im Jobshare geschrieben mit einer Co-Autorin, einer Wirtschaftsjournalistin. Ich habe gesprochen, sie geschrieben. Ich habe wieder 80% umgeschrieben. Also auch da wieder Jobsharing und Arbeitsteilung bleibt in meinem Leben. Und
moderne Tools, ja.
Ja, genau. Ich bin total glücklich darüber, weil es mich auch innerlich gezwungen hat, dieses Thema auf die Art und Weise, wie es mir gefehlt hat, in der Diskussion zu durchdringen und die Quellen da richtig zu recherchieren und einfach in die Tiefe mehr zu gehen. Das, was ich seit Jahren irgendwie, was mir immer wieder hingeworfen wurde, weil ich eingeladen wurde und da habe ich so ein bisschen erzählt und ein bisschen Magic und so. Aber ich habe nie mich wirklich in die Tiefe damit auseinandergesetzt. Und das habe ich jetzt. Und ja, ich bin auch sehr glücklich darüber und kriege so viele schöne Nachrichten dazu. Das ist echt das größte Geschenk. Das wusste ich gar nicht.
Ja, super. Du hast ja auch ganz tolle Rezensionen, Artikel. Also das ist wirklich toll. Und wir können das echt hier nochmal, nicht bezahlte Werbung. Also kauft euch dieses Buch, wenn ihr es noch nicht habt. Das ist wirklich toll. Und man kann auch am 1. Mai Bücher kaufen bei Amazon oder anderen Plattformen.
Aber E-Reader, support your local.
Es gibt alles. Aber support your local Buchhändler ist natürlich die beste Variante, genau. Fangen wir mal mit dem Thema Produktivität an. Du hast ein anderes Verständnis von Produktivität. Wie würdest du Produktivität definieren?
Ich glaube, ich definiere es wie die meisten von uns, dass man effektiv und effizient zu einem Ergebnis kommt, was man sich vorher vorgenommen hat. Ich frage mich nur, sind wir noch so Produktivität? Sind wir noch so produktiv? Excuse me. Ich habe in meinem Buch das beschrieben als, wir feiern, glaube ich, viel zu viel Performance-Partys und sind ganz viel busy mit ganz vielen Charts und ganz vielen Präsentationen, E-Mails, Meetings. Ich weiß, Christoph, das ist dir auch so ein Thema. Wir haben diese Meeting-Flut, die ja seit Corona auch beziffert ist, wie viel verschwendete Zeit da drin ist und betiteln das aber als Produktivität und machen das zur Grundlage von selbst Produktweiterentwicklung, von Beförderung, von all dem. Und das möchte ich mehr hinterfragt Wissen zu wahrer Produktivität oder Wirken. Ne? Also wir brauchen vielleicht mehr Wirkung und Impact, als nur diese Produktivität zu hinterfragen. Und ich glaube, das wird in manchen Konzernen und Unternehmen, und ich habe ja sehr viele in den letzten 8 Jahren, seit ich da auch selbstständig zur Arbeit reingeschaut, übrigens auch Startups, wie ich finde, wird das einfach ad absurdum getrieben und es wird eher Business gefeiert, anstatt wirkliche tragfähige Innovation, fachliche Kreativität, die auch eine andere Zeit und Strukturen, glaube ich, brauchen. Genau.
Also beim Thema Produktivität. Ich lasse dich da nicht so leicht von der Angel, weil du hast es zwar beschrieben mit Meetings und Co., aber genau wenn wir jetzt mal rangehen und sagen, das ist ja etwas, wo wir mit sehr, 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 sehr vielen Unternehmen stehen und man sagt, okay, es gibt verschiedenste Bereiche, es gibt die produzieren richtig, also wo wirklich physische Arbeit gemacht wird. Michael hatte so schön vorhin das Beispiel auch in Kitas und Co. oder Chirurgen. Das heißt, die Komplexität in dem Wort ist enorm hoch. Also jeder definiert es anders. Das ist, glaube ich, genauso eine Mogelpackung wie Flexibilität oder wie Hybrid. Wie können wir uns da besser rantasten?
Ich weiß gar nicht, ob es die genaueste Definition dessen braucht, sondern eher, also ich bin zum Beispiel große Freundin, weil auch so sozialisiert von OKRs, Objective Key Results. Ne? Wir haben also eine klare Zielsetzung. Sich da auch zu reiben im Zweifel, was ist wirklich das Ziel, woran ich arbeite? Warum arbeite ich da dran? The why, the what, the how? Und wenn das klar ist, naja gut, dann eben zu sagen, wie kommen wir da so effektiv und effizient wie möglich hin? Und wie gesagt, ich finde, da steht sehr viel Business dem gegenüber. Mhm. Und für mich, und die Kurve versuche ich eben zu schlagen, dass flexible Arbeitsmodelle, und da nenne ich jetzt eben alle, eigentlich immer zu einem Mehr an Produktivität und auch einem Mehr an Fachkräften, Stichwort Genius Drain, also Frauen, führt. Dazu gibt es ja jetzt auch ganz, ganz viele Studien, dass eben die 10% mehr Teilzeitkräfte in Unternehmen führen zu einem höheren Anstieg an Bruttowertschöpfung. Ja, wir haben die Ergebnisse aus UK, der großen 4-Tage-Woche. Ich muss gleich sagen, ich bin kein großer Fan von einfach zu sagen, die 4-Tage-Woche wird's lösen oder der 6-Stunden-Tag. Mhm. Flexibility goes always, always. Also auch da bin ich sehr geprägt von, ich denke eben auch in Phasen. Ich weiß, wenn es Projektphasen gibt, wo alle ran müssen zu allen, dann ist nicht die Zeit, um sich zu überlegen, wie kann ich jetzt 2 Stunden am Tag zum Yoga gehen. Überhaupt nicht. Aber das einfach mehr als Teil der Kultur zu machen und das Mindset, dass das auch geht und eben nicht dieses ständige Durchhasseln und die ständige Sichtbarkeit, die auch dahinter geht. Wir nutzen ja auch die freie Zeit, die wir haben, ständig zum Netzwerken, ständig zum auch noch Likes generieren und all das. Und das ist für mich, das meine ich mit, das ist für mich nicht Produktivität, das ist Hustle.
Ja, ich finde das super schön und wir sind mitten in dem ersten Wirkungsfeld, was du in deinem Buch beschreibst, nämlich das Wirkungsfeld Zeit und du sagst es quasi in der Unterzeile, wie wir die wichtigste Ressource der Arbeitswelt ganzheitlicher verstehen, sinnvoller einsetzen und effizienter nutzen können. Und ich glaube, wir haben ein paar Punkte da zusammengefasst, also dieses Hustlen und Busyness und in Meetings rumhängen, die man vielleicht gar nicht mehr braucht, die auch eine E-Mail hätten werden können, wie Christoph es manchmal sanft formuliert. Also das finde ich einen super schönen Punkt und eben auch das, was können wir von Teilzeitkräften, von Müttern lernen, die sich einfach besser organisieren und dass wir die Zeit eben nicht mit Quatsch verballern. So. Du hast ein zweites Wirkungsfeld, das würde ich auch gerne noch, ich würde gerne alle mal einmal zumindest streifen, das Thema Kollaboration, was ja auch für Christoph und Svante und mich ein großes Feld ist, wo wir sehr, sehr viel Zeit investieren. Vielleicht gehst du mal da rein, wo hakt es da? Was glaubst du, warum wir über das Thema Kollaboration anders nachdenken müssen?
Ich habe wie bei all den Feldern und bei allem Buch versucht, es immer auch auf einen gesellschaftskritischen Blick drauf zu werfen. Und das war das Kapitel, was ich als letztes geschrieben habe.
Spannend.
Auch. Ihr werdet sehen, ich spreche wenig über agile Worktools und sowas, sondern eher so, wenn ich mir die Welt anschaue. Genau, also absolut. Aber wenn ich mir die Welt anschaue, und vor all den Klimakatastrophen, den Kriegen, den Extremismus, auch den Druck am Arbeitsmarkt, denke ich mir an ganz vielen Stellen, redet doch einfach ordentlich miteinander. Wo ist die Fähigkeit zum wirklichen, zugewandten Miteinander erarbeiten von Lösungen hingegangen? Wir haben gleichzeitig 101.000 Kollaborationstools werden immer vernetzter vermeintlich durch Digitalisierung. Aber wo ist diese Fähigkeit hingekommen? Und das Genau, und unter diesem Aspekt habe ich quasi mir dann angeschaut, okay, wie sehe ich das in der Arbeitswelt, in der ich eben vor allem zu Hause bin, in großen Unternehmen, bei den Business-Kaspern sozusagen. Und da sehe ich auch schon durch diesen Performance-Druck, nicht nur Performance, also nicht nur die, auch den Business-Druck, sind wir auch dazu sozialisiert worden, dass wir Menschen immer nur an den eigenen Zahlen, der eigenen Sichtbarkeit, den eigenen Netzwerken, diesem eigenen, alles auf sich bezogene Arbeiten, anstatt in Kollaboration zu gehen. Also es ist mehr zum Buzzword geworden, als dass ich es zumindest in meiner Wahrnehmung wahrnehme. Es ist sehr viel Ego vor Eko, es ist sehr viel Ich anstatt Wir. Und das führt für mich eben auf einer gesellschaftlichen Ebene. Es destabilisiert, glaube ich, im weitesten Sinne auch unsere Demokratien. Es nimmt uns die Fähigkeit zur Solidarität auch irgendwo, weil wir eben immer nur in dem Ich-Tunnel sind. Aber eben, und wenn wir es jetzt unter den Herausforderungen, die kommen, und das wisst ihr, glaube ich, noch besser als ich, KI, Digitalisierung, der Wandel, der auf uns zukommt, wird doch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit auch immer wichtiger, weil noch die Komplexität größer, der Aufgaben steigt. Das heißt, mehr Spezialisierungen, ergo SpezialistInnen, ergo Silos. Und womit kämpfen Unternehmen heute schon? Wahnsinnig, wenn es um Kosten geht. Silos, weil keiner miteinander redet. Also eigentlich müssen wir doch genau diese Fähigkeiten mehr schulen, die man heute vielleicht unter diesen Soft Skills eher parkt, wenn es um emotionale Intelligenz geht, wenn es um soziale Kompetenzen geht und so weiter. Und das ist der Angle quasi, wo ich dran gegangen bin. Diese Transparenz. Was ist der rote Faden für mich, den ich übrigens im Jobshare auch ganz krass lernen konnte? Der rote Faden aller Kollaborationstools für mich sind ein Maximum an transparenter Kommunikation und ein Minimum an politischen Spielchen.
Ja, super.
Finde
super.
Ich, ohne jetzt das nachgelesen zu haben.
Die Ego-Füße, auf die man tritt, das ist ja ganz einfach. Das meinte ich ja eben mit dem Zündeln. Ja. Ne? Also ich finde, es braucht sich niemand entschuldigen, wenn er eine andere Meinung hat. Das ist okay, wenn es zwei verschiedene Perspektiven gibt. Dann darf man die auch äußern, solange man sich nicht asozial gegeneinander verhält, sondern einfach sauber miteinander umgeht. Und das tun wir ja. Und ich finde das umso wichtiger zu akzeptieren, agree to disagree. Also weißt du, zu sagen, ich habe mich damit auseinandergesetzt, für mich gibt es eine andere Perspektive und damit dann zu arbeiten. Und trotzdem kannst du zusammenarbeiten. Also ich glaube, da liegt halt ganz, ganz viel drin. Und ich komme auf ein New Work-Thema jetzt, Michael, das sollten wir mal dabei bedenken. Ein großer Teil der Arbeit von dem Fridtjof Bergmann, das hat er wirklich mit Händen beschrieben, als wir ihn interviewt haben. Da hat er die Hände gehoben und sagte, er wollte teilweise mit Leuten boxen. Also, weil die haben diskutiert und haben gesagt, komm, ne, Riesenkerl am Fließband, und sagte, komm her, ich war früher Boxer, ich kann.
I love it.
Und dann hat er sich hingestellt, ja, pass auf, jetzt wird mir das halt klar. Er sagte, das war so emotional, dass das der Weg war, um das zu entladen. Er sagte, ist doch okay, dann lass uns da drum kämpfen und dann haben wir das geklärt und dann ist auch gut. Und er hat recht, ne, es war ein ganz harter Dialog und ich glaube, wir müssen wieder lernen, den hart in der Sache zu führen. Ohne uns beleidigt zurückzuziehen und zu sagen, jetzt bin ich aber, also finde ich ja völlig daneben, also macht man es nicht. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, um das hier voranzubringen, weil ihr habt völlig recht. Ich hau mal ein Claim raus, jemand anderes haut das raus, Business Kasper links, rechts und trotzdem müssen wir irgendwie vorankommen,
Absolut.
Was ändern.
Absolut. Und die Frage ist natürlich auch, was wird aber incentiviert, wie wir uns verhalten? Und unsere Wirtschaft und Unternehmen incentivieren, sage ich mal, also wer gut coden kann, wer gut verkaufen kann, wer gut bilanzieren kann, kommt weiter. Wer gut befähigt, wer vernetzt, wer begeistert Menschen, wer sie fördert, nicht nur befördert, das wird eher so als ja, nice to have, wenig honoriert, abgetan. Und vor allem, selbst wenn man sagt, wir wollen das incentivieren, es geht ganz oft im Rausch des täglichen Arbeitsethos sozusagen verloren. Also es braucht so eine ganz vorsätzliche Entscheidung, immer wieder zu sagen, Fach- und Führungskompetenzen ist was anderes. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einer Person beides bündelt, ist gar nicht so hoch.
Ja, total super. Ich finde das so wichtig. Ich würde da gerne einmal ergänzen. Die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, wird nämlich auch nicht honoriert und gesehen. Und wenn ich mir so das Durchschnittsmeeting in Corporate Germany und wahrscheinlich in anderen westlichen Ländern angucke, dann werden die gefeiert, die tolle Ideen haben und die dynamisch sind und lalala. Und die Leute, die Probleme sehen, Schwierigkeiten sehen, auch mal auf einen Prozess hinweisen, die werden sofort als Reichsbedenkenträger, kannst mal mit Lösungen kommen, nicht immer nur mit Problemen. Und wir kommen ja dann auf das Wirkungsfeld Vielfalt. Vielfalt im Denken wird bei uns auch nicht belohnt. Ne? Also ein Chef gibt die Tonalität vor in so einem Meeting häufig und mag so Minimis und mag keine Vielfalt. Und wenn wir einmal kapieren, dass ein Meeting, in dem vielfältige, so wie du es gerade gesagt hast, Christoph, ne, verschiedene Perspektiven auch mal klar und deutlich eine Sache ausgetauscht werden. Und zwar nicht mit dem Ziel, ich will Recht haben, sondern mit, ich möchte möglichst viele Perspektiven auf den Tisch kriegen, um ein gemeinsames Bild zu ziehen, wo man dann einen Konsens findet. Ne? Das wäre schon ein Schritt nach vorne.
Wir haben letzte Woche KI eingesetzt als stillen Zuhörer, Zuhörerin, um zu sagen, wir haben hier ein Krisenmeeting. Es waren 1, 2, 3, 4, 5 Leute beteiligt. Und halbe Stunde Transkript und ich habe gesagt, und jetzt gehst du durch alles durch und teilst bitte deine Beobachtung zwischen den Zeilen.
Spannend.
Also was siehst du zwischen den Zeilen und begründest genau warum und nennst die Zitate. Also da war ich inklusive und andere inklusive, also alle, die irgendwie dran mitdiskutiert haben.
Wie war das?
Das war geil, als stiller Beobachter. Und dann kriegst du danach ein Feedback drauf, also ein Debriefing, wo wir sagen, okay, offensichtlich gibt es eine, also es kam raus, nämlich genau der Punkt, es gibt eine Einigung in der Sache, wir wollen nach vorne weitermachen. Anscheinend große Schwierigkeiten in dem Bereich, das sauber miteinander zu kommunizieren. Das war ganz schlicht KI mit reingepackt als neutrale Instanz, weil ne, den Prompt schreibst du halt neutral, kriegt ein neutrales Transkript, nicht, weiß nicht, wer ist Chef, wer nicht. Super wichtig.
Spannend.
Und ich würde nochmal herausfordern, ihr habt gerade was gesagt, dass bestimmte Jobs, Coding und so weiter honoriert wird. Ich glaube, Leute merken gerade, wie es denen an den Kragen geht. Und wenn du dann Angst hast davor in Wirklichkeit, dann reagierst du eben auch emotional. Im Valley sind halt gerade Coding-Jobs, teure Jobs weggefallen, die vorher unantastbar waren. Und das wird was machen. Also ich glaube, das wird an Wert gewinnen, was ihr gerade genannt habt, genau diese Rollen zu haben, gute Fragen zu stellen oder auch still zuzuhören oder auch Bedenken zu haben, aber durch KI in der Lage zu sein, die besser vorzubringen. Weil man sagt, ich habe es hier nochmal formuliert, kann ja jemand, der eigentlich Introvert ist, plötzlich eine gute Stimme bekommen. Darin liegt eine Riesenchance. Die muss man nur nehmen. Ne? Also man muss sich da hinsetzen, damit auseinandersetzen. Es geht nicht, indem ich irgendwie,
ja. Spannend. We agree.
Du sagst, genau, we agree. Du sagst, Elli, du sagst, wer führen will, muss auch fühlen können. So sind Führungskräfte in meinem Alter nicht sozialisiert worden. Also
ich weiß. Ich
bin Deutschlands letzter Boomer. Vielleicht sagst du dazu mal was.
Love it, me. Das ist so
und
gut.
Christoph und ich haben ja, Christoph war eine Ex-Frau, aber immer noch eng verbunden als Mutter der ersten beiden Kinder. Und ich habe eine Frau, die zusammen einen Podcast haben, der gefühlsecht heißt. Deswegen sind wir sehr neugierig, wie Führen und Fühlen zusammengeht. Erzähl mal.
Also auch da, wir haben es, glaube ich, schon gestriffen, dieses die Fähigkeit, selber zu reflektieren, eine Situation, egal ob KI gepromptet und mitgearbeitet hat oder nicht, zu schauen, nicht nur, was ist am wahrscheinlichsten, sondern auch, was ist am besten im Sinne einer Beziehung und eines Ergebnisses und der Produktivität quasi zu handeln, beides zu tun, das braucht gewisse soziale und ich glaube auch emotionale Kompetenzen. Und die lernen wir natürlich nicht, wenn wir nur in dem Rausch der, was ist mein Incentive, um auf den nächsten Karriereschritt zu gehen, sondern wenn wir das auch incentivieren, dass Emotionalität in Unternehmen, aber auch bei uns selber eine Rolle spielen darf und muss. Und ich schlage jetzt mal selber die Brücke zur Diversität. Das ist nämlich das Kapitel, wo ich neben der Performance Party die meiste Feedback zu bekomme. Auch in sich anzuerkennen, wir sind nicht nur die Arbeitstiere und die Business Casper und die Karriere und die CEOs oder CXOs oder was auch immer, sondern wir sind auch, die Welt war immer plural und wir sind es ja auch in uns. Und das sich zuzugestehen, das ist ein eher emotionaler Prozess als ein kognitiver oder ein intellektueller. Und sich da auch in anderen Umfeldern, in anderem, sich selbst anders zu erleben und dadurch eben andere Kompetenzen in sich zu schulen. Und das ist, zumindest kann ich da ganz stark von mir und den vielen Jahren, die ich jetzt mit Menschen dazu spreche, das geht im Rausch des ich mache Karriere arbeite mich wund 80 Stunden die Woche, geht das eher verloren. Weil eben, darauf sind wir nicht incentiviert, darauf sind nicht Karrieren aufgebaut. Und das hat das für mich, es braucht eben nicht nur KI, es braucht auch EI. Erst recht, wenn wir Zukunft gestalten wollen, erst recht vor den Herausforderungen unserer Welt.
Also bevor wir auf das Wirkungsfeld Vielfalt kommen, vielleicht nochmal ein Nachklapper. Wir beide als ehemalige Marketingmenschen, oder du ja vielleicht auch immer noch im Herzen, ich auch noch im Herzen, wir wissen ja beide, Christoph weiß es auch, es gibt keine Entscheidung, die nicht emotional getroffen wird. Es gibt keine rationalen Entscheidungen, also weder Kaufentscheidungen noch andere Entscheidungen. Emotionalität ist einfach ein Teil und der wird bleiben. Und da wird die KI uns sicherlich helfen können, auch mal nach links und rechts uns zu stellen. Aber Emotionen im Job nicht nur zuzulassen, sondern auch aktiv zu nutzen, das wird sicherlich auch noch eine Herausforderung und auch eine Chance, überhaupt mal eine Rolle neben KI zu haben. Warum fällt uns Vielfalt so schwer? Ich meine, Diversität ist eigentlich ein Fakt, ne? Also Diversität ist einfach da. Aber der Schritt zu sagen, Equity, Inclusion, Belonging, je nachdem, was für ein Drei- oder Vierklang man nutzt, warum fällt es das so schwer?
Weil Nicht-Vielfalt ein gelerntes Narrativ ist. Ich glaube, weil das, wir haben die Welt war immer schon bunt, plural, vielfältig. Wir haben einfach die Brille, durch die wir schauen, egal jetzt welches Geschlecht, es ist eher medial etc., es ist halt eher geprägt durch einen Typus Mensch. Ich benutze jetzt nicht das Buzzword, wie es immer gesagt wird. Und das ändert sich und das ist auch schön. Ich finde, es wird zum Teil auch zu weit getrieben. Das ist aber auch okay. Das ist, glaube ich, Teil dieser Veränderung. Ich versuche in dem Buch, und das ist auch die Lernkurven, die ich jetzt in den letzten Jahren dazu gemacht habe, einmal zu sagen, Diversity, Equity, Inclusion oder wie auch immer man es nennt, es wird ja auch, ist ein bisschen die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, das weiß nicht, ob es euch da auch so geht, in meiner Wahrnehmung scheint es so, was dann oft so irgendwie zu Pseudodiversität führt, aber bottomline, die wirtschaftlichen Ergebnisse, dass vielfältigere Teams, vielfältige Unternehmen zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führen, die gibt's ja schon lang, diese Studien. Und die gibt's auch immer wieder neu. Und das Warum müssen wir eigentlich gar nicht mehr hinterfragen. Wird es aber. Für mich ist es eigentlich glasklar, dass ein Mensch, der eben nicht chancengerecht behandelt wird, sei es jetzt menschlich oder aufgrund der Prozesse und Strukturen, egal auch ob implizit oder explizit, die impliziten sind natürlich schwerer zu finden, dass der oder die zu einer geringeren Leistungskraft führt. Und das ist natürlich genau bei den Menschen, die ihr volles Potenzial bräuchten, um zu höheren Entscheidungskräften und Entscheidungspositionen zu kommen. Also eigentlich ist es für mich nicht nur wirtschaftlich bewiesen, es ist nicht nur ethisch, es ist auch psychologisch glasklar. Aber irgendwie windet man sich darum. Warum? Ja. Und davon bin ich überzeugt, weil es langfristig nur Benefits bringt. Es bringt halt nicht im nächsten Quartal die Benefits, weil alles, was menschelt, dauert.
Es ist eben einfacher für eine Gruppe von 27- bis 33-jährigen WHU-Absolventen, I don't want to blame them, ein River-Rafting-Event zum Teambuilding bei Boston Consulting zu organisieren. Klammer auf, Boston Consulting ist sehr divers, aber weißt du, was ich meine? Das Klischee-Ding, man muss sich mehr Gedanken machen, man muss viel mehr Zeit investieren, um sowas wie psychologische Sicherheit in einem diversen Team nicht nur zu implementieren, sondern am Leben zu erhalten, immer wieder neu zu beweisen. Und wenn man es eben nicht macht, dann ist genau das, was du implizit gesagt hast, dann sind diese Menschen eben weniger leistungsfähig, ängstlicher, ziehen sich noch mehr zurück und dann ist ein diverses Team eben nicht performanter. Und deswegen geht es nur Hand in Hand. Also,
und dann ist es auch selbsterfüllende Prophezeiung, dass weniger Frauen in diesen Positionen sind, dass Menschen aus sogenannten bildungsfernen Milieus schlechtere Aufstiegschancen haben. Das ist ja, also es ist ein Circle, der sich gegenseitig befruchtet und den zu durchbrechen, dazu gehört meiner Ansicht nach ein ganz, ganz starker Management-Rigor, so nenne ich es. Also die Rigorosität, die wir bei allen anderen Business-Zielen, bei denen wir ja auch wissen, dass sie helfen, wenn, weiß ich nicht, Lieferketten-Schwierigkeiten sind, dann Code Red geht alles durch, wird alles auseinandergenommen, strategisch, taktisch, operativ. Genau. Das wird, sehe ich bei den wenigsten, die dieses Ziel Diversity, Equity, Inclusion so ernst nehmen oder mit derselben Ernsthaftigkeit quasi verfolgen, entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus.
Ja. Wahnsinn. Wir die Zeit rennt und wir haben noch ein großes Feld und das finde ich toll, dass du dich dem gestellt und hast und es in dein Buch aufgenommen hast, nämlich das Thema Kennzahlen. Also sind eigentlich Kennzahlen, die wir heute verwenden, was für Kennzahlen bräuchten wir? Ich möchte den Einstieg ganz gern über das Thema Wachstum nehmen. Also Deutschland ist ja dem Untergang geweiht, weil wir nur 0,1% wachsen. Ich weiß noch, als ich vor 31 Jahren zum Thema Nachhaltigkeitsmarketing promoviert habe, da gab es schon mal sowas wie Downsizing als Konzept, wo wirklich Unternehmensberater damit unterwegs waren und sagen, wie wäre es eigentlich, wenn wir unsere Wirtschaft nicht weiter wachsen, sondern schrumpfen und vielleicht qualitativ wachsen, aber nicht mehr quantitativ. Wie wäre es, wenn wir weniger verbrauchen statt mehr? Wie wäre es, wenn wir aus weniger mehr machen? Aber das ist ja nicht das, was im Moment immer noch in den Köpfen von den Menschen ist, die in den Beiräten, Aufsichtsräten sitzen. Wie kommen wir auf neue Kennzahlen und was für Kennzahlen hast du so im Blick, die für uns gut wären?
Ja, also Kennzahlen war das schwierigste Kapitel für mich. Ich musste meine lang vergrabenen und von meinem Mann immer wieder geschimpften, warum hebst du diese Ordner auf, Ordner aus dem Studium, aus VWL rausgraben, weil ich da wirklich versucht habe, eben nicht mehr betriebswirtschaftlich, sondern volkswirtschaftlich zu argumentieren. Und wir tun, glaube ich, immer so, als wäre das das Gleiche. Ich glaube, die Summe dessen sind die Menschen, die das mittragen, aber es sind einfach nur mal andere Kennzahlen, andere Incentivierungen, was ein Volk quasi glücklich gesund, wohlständig etc. macht und eben nur einen Betrieb. Der Blick ist ein weiterer. Du hast es schon gesagt, ich glaube, die wichtigste Kennzahl, die du hier ansprichst über das Thema Wachstum, ist, wir vergleichen uns halt nur über Bruttoinlandsprodukte und all die Kennzahlen von den Unternehmen, die darauf einspielen. Und das ist Shareholder Value, das ist eben Wettbewerbsfähigkeit, das ist Produktivität auch und das ist halt Wachstum. Und Wachstum hat halt seine Endlichkeit. Das können wir bei uns Menschen sehen, das können wir bei unseren natürlichen Ressourcen sehen. Wir sehen es, also Planet, Mensch kann nicht nur wachsen. Wir haben aber eine Wirtschaft gebaut und ihr, ein ganz großer Fan bin ich von Rutger Bregmann, mit dem ihr ja schon gesprochen habt, wo auch der natürlich sagt und viele, viele andere, vor allem Volkswirte und Menschen, die sich mit Zukunftsszenarien auseinandersetzen, die Welt wird dem Untergang geweiht sein, wenn wir nur diese perversierte Art von Hyperkapitalismus so weitertreiben, die quasi nur unter diesem Wachstumsaspekt, und das ist ja auf Konsumentenseite wie auf Produzentenseite, das auch da ist es diese vicious circle, wenn wir uns nur darauf konzentrieren. Und ja, ich versuche in dem Buch quasi auch über Anekdoten deutlich zu machen, erstens, dass es so ist, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, hängt maßgeblich mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften zusammen. Diese hat sich pervertiert auf irgendeine Art und Weise. Ich bin übrigens keine Antikapitalistin, aber eben die, wenn es zu viel, zu der Bogen
aber
zu
überspannt wird. Aber Temu findest du auch scheiße, ne? Temu findest du auch
ich
scheiße.
Ich habe die App nicht. Absolut. Oh. Nein,
ich auch nicht. Christoph, ja. Was hast du? Demo.
Ich habe ja kein FOMO, ich kriege das dann mit und klar, aufgrund meiner Kinderorga und Co. bestelle ich auch Sachen online. Aber
nicht bei Temu, oder?
Nein. Ich gucke es mir mal an, ich bin fasziniert. Wisst ihr, was mich fasziniert, ist halt, welche Mechanismen laufen ab, dass Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Also das, weil ich bin auch 1000% dabei. Richtig. Und ich musste gerade, während ihr darüber drüber nachdenkt, ich bin neulich über ein YouTube-Video gestolpert, hat einer ganz wunderbar hergeleitet, ich suche uns das noch raus für die Shownotes, warum wir ein Problem bekommen, weil ja Länder schrumpfen. Also Italien schrumpft ja. Japan schrumpft, wir demnächst auch. Ich arbeite gegen an
ich
in
auch.
Der Familie, aber okay.
Sehr gut, sehr gut.
Aber das muss ja auch erst auch ein Privileg, by the way.
Absolut.
Und wenn diese Komponente wegfällt, also weißt du, Thema Wachstum, solange die Bevölkerung wächst, funktioniert Wachstum. Mhm. Bricht das um, kriegst du ein Problem. Und das hat er ganz deutlich aufgezeigt. Er sagte, klingt zwar romantisch, wir wachsen nicht mehr und wir haben da mehr Platz. Er sagt, nee, dann fallen Mechanismen weg, die wir alle brauchen. Deshalb erleben wir jetzt ja schon mit Fachkräftemangel und Co. Und
Ich bin ja nicht gegen Wachstum. Ich bin gegen schlechtes Wachstum. Ich bin dagegen, dass 1 Million Pakete jeden Tag aus China mit Plastikscheiße hier rüber geschickt werden. Ja. Ich bin das erste Mal, dass ich mich gegen eine Firma öffentlich äußere, wo zehntausende Menschen zuhören. Das finde ich einfach falsche Bild. Und wenn wir eben über sowas sprechen wie neue Kennzahlen, dann wäre für mich Kennzahlen wichtig, die uns irgendwie einen Weg aufzeigen, wie belohnt man qualitativ gutes Wachstum, wo du aus weniger Ressourcen mehr schaffst, wo du Bildung schaffst, wo du Frieden schaffst, wo du Dinge schaffst, die für die Gesellschaft gut sind, dass das bewertet wird und nicht rein die Zahl mehr Units mit mehr höherem Durchschnittsbon schneller verkaufen und ausliefern. Nein, wir brauchen jetzt nicht noch eine App, die Red Bull-süchtigen Gamern per Drohne nicht mehr in einer halben Stunde das Essen hinfliegt, sondern in 5 Minuten. Nein, das brauchen wir nicht. Ja. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen andere Sachen.
Aber da merkst du, es ist ein gesellschaftliches Thema. Das hat ja was mit einer Kultur, die auch sich entwickelt hat, zu tun. Ja. Es braucht soziale und ökologische Messpunkte. Und ich nenne die da drin, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, die Inclusive Wealth Indexe, die Donut Economy. Es geht alles in Richtung Postwachstumsökonomien. Die muss ich aber ehrlich sagen, und ich sage das auch im Buch, das fühlt sich natürlich total utopian an. Total, weil meine Miete, mein Gehalt hängt, dass ich meine Miete bezahlen kann, hängt im Moment eben gerade nicht davon ab.
Ja.
Und meine Kultur und die nächsten Schuhe, die ich haben will, weil die Gesellschaft mir sagt, ich soll die haben sozusagen, weil ich dann besser angenommen werde und more belonging. Also eben, es sind soziale, psychologische Aspekte da drin. Das ist schwer zu durchbrechen. Mir war aber wichtig dieser Punkt, weil es Das fehlt mir total in der Future of Work-Diskussion, dass wir eben über diese Kennzahlen, dass wir es an die Wirtschaftssystem quasi randocken. Ich weiß, die Komplexität einer globalen eines globalen Hyperkapitalismus ist kaum zu toppen. Ich kann es mir quasi auch nicht en Detail vorstellen, aber wir müssen darüber sprechen. Wir müssen, gerade die großen Unternehmen, die das Kapital hätten, könnten sich mehr in diese Richtung bewegen, könnten mehr KPIs quasi aufnehmen, die in diese Richtung gehen, die eben ökologisch, menschlich in ihren Lieferketten mit eingerechnet werden, die Vollkostenrechnung wirklich ernst nehmen. Es ist schwierig, aber we need to talk about this. This needs to be a discussion. Everywhere and always, I think. Weil sonst können wir uns alles davor, wenn ich ehrlich bin, fast sparen, habe ich so das Gefühl.
Ja, deswegen mag ich dieses Kapitel so, weil es einfach klar macht, pass mal auf, das ist ja nett, wenn du irgendwie ein paar bunte Berichte über dein Umweltverhalten machst. Es ist nett, wenn du irgendwie ein paar Quoten erfüllst und so weiter, aber es ist, that's not changing.
Und life. Ich habe noch ein Beispiel, wo es uns ganz, ganz deutlich wird. Türen, die aus Flugzeugen fallen. Boeing ist ein grandioses Beispiel, was passiert, wenn jemand, also ein Unternehmen und deren CXOs, es einfach pervertiert haben, über Jahrzehnte natürlich, auf eine Art und Weise zu rationalisieren, dass der Aktienkurs zwar steigt, aber alles andere die Qualität der Arbeit quasi nicht mehr gerecht wird. Und das führt jetzt dazu, dass die Leute gehen, die eigentlich accountable dafür gehalten werden müssen, okay? Also auch da fehlt natürlich dieser Mechanismus, wer ist dafür verantwortlich? Und das ist aber, die Kennzahlen wurden belohnt über Jahre. Oder als rauskam, alles, was wir wissen, dass bei Facebook und Instagram das zu psychischen und Suiziden, also psychischen Störungen und Suiziden führt, die sogenannte Whistleblowerin, hat die einen Inch den Aktienkurs bewegt? Nein, der Kapitalmarkt belohnt keine Moral. Und das ist schwer auszuhalten, ist auch schwer, darüber sexy zu reden in so einem Podcast, ne? Und auch in einem Buch. Mhm. Aber we need to talk about this. There is ein mechanischer Fehler.
Ja, bei Boeing würde ich schon sagen, dass der Boeing CEO der beste CEO war, den Airbus je hatte. Und
Airbus
Boeing, I'm not going. da würde ich schon sagen, hatte das eine Konsequenz. Aber ich gebe dir recht, ne? In den anderen Bereichen ist es der Kapitalmarkt, der dann belohnt. Deswegen bin ich auch so unsicher mit dem starken Fokus, wenn jetzt BlackRock und Co. auf die auf Nachhaltigkeit gehen und sagen, wir haben da den Hebel, es ist halt ein trendy Topic. Dann springst du jetzt halt auf KI, das ist auch ein trendy Topic und nimmst das nächste. Das ist ein simple game, ne? Also das kann jeder heute, der einen Social Media Account hat. Da würde ich auch sagen, müsst ihr euch was Besseres ausdenken. Ja.
Ich würde gerne mal auf die Beispielsebene kommen, weil sich unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne mal was angucken im Konkreten. Also für mich in den letzten Jahren das Unternehmen, was mich am meisten als in meinem Herzen auch noch Marketier geflasht als Patagonia. Also eine Firma, die wirklich sagt, der Purpose, wir wollen die Umwelt möglichst wenig belasten, reicht nicht mehr aus, sondern wir sind hier, um den Heimatplaneten zu retten, die das Unternehmen diesem Purpose alleine verpflichtet und sich quasi in Form einer Stiftung gehört das Unternehmen sich selbst, die solche Sachen wie Black Friday einfach nicht machen, weil sie sagen, nee, wir wollen nicht, dass Leute unsere Produkte kaufen, weil sie billiger sind, sondern nur wenn die Hose kaputt ist oder die Jacke sich eine neue kaufen. Aber es sind halt immer wieder dieselben wenigen Beispiele, die wir hören. Hast du in deiner Arbeit an dem Buch vielleicht 1, 2, 3 Unternehmen gefunden, die du gesehen hast, wo du, das können auch Einzelaspekte sein, wo du Ansätze gesehen hast, wo du sagst, guckt euch das mal an, das könnte ein Startpunkt sein?
Ich greife nicht zu viele Unternehmen raus, nein. Und ich finde das mit Patagonia natürlich auch großartig. Jetzt muss man wissen natürlich, dass wenn man sich in eine Stiftung umwandelt, auch viele Steuern umgeht. Ne? Also da sind viele Mechaniken drin, und man weiß es nicht, war das Motiv oder nicht. I always assume positive intent. Insofern bin ich auch begeistert davon. Ich weiß, dass zum Beispiel Ernst & Young mit einem Projekt oder einer Initiative, die heißt Coalition for Inclusive Capitalism, eine Initiative ins Leben gerufen hat, die heißt Embankment Project for Inclusive Capitalism. Leider nur Project. Und das sind quasi kurz EPIC, die versuchen, unsichtbare Werte sichtbar zu machen, die auf Gesellschaft und Umwelt quasi, KPIs, die sich auf Gesellschaft und Umwelt auswirken, sichtbar zu machen. Und das können Unternehmen nutzen. Es ist halt alles, und deswegen habe ich mich auch davon gelöst, irgendwie Beispiele zu nehmen. Es ist halt alles freiwillig. Es ist halt alles, wenn du möchtest, kannst du das tun. Und selbst wenn du es tust, das ist großartig. Aber wenn natürlich die Brickländer nicht mitmachen, selbst wenn es ein ganzes Land tun würde oder selbst die ganze EU, dann hast du es natürlich schwer im Wettbewerb, wenn der Rest nicht so fungiert. Deswegen, ich glaube, da braucht es eben sowohl diesen gesellschaftlichen, kulturellen Mindshift wie den Workshift sozusagen und den Economy-Shift. Und ja, ich wünsche mir, dass die Diskussion da einfach mehr hingeführt wird und wir uns mehr in die Richtung bewegen. Und nur um es zurückzuführen, ich mache ja in jedem Kapitel, spreche ich uns als Entscheider und als Unternehmen an, aber eben auch als Individuen, weil ne, am Ende sind wir ja auch Individuen. Und auch da sich zu fragen, nach welchen Werten lebe ich, nach welchen Kennzahlen lebe ich eigentlich, um was erzähle ich meinen Kindern jeden Tag, was wichtig ist im Leben und was gebe ich dann an der Tür ab, wenn ich am Laptop ab, wenn ich ihn öffne. Und wonach lebe ich dann? Meinen Kindern sage ich nämlich nicht, ich sage ihnen natürlich, dass Wachstum wichtig ist, aber ich sage eben nicht nur in die eine Richtung, sondern quasi in einem Kreis gedacht. Und ich sage ihnen, oder wir alle sagen ihnen, ne, der Planet ist wichtig, iss nicht zu viel, kauf nicht zu viel, etc., sondern setz dich mit dem auseinander, was Liebe und Licht und uns Gemeinsamkeiten gibt. Und ich finde, das wird uns erst in der Schule und dann in der Arbeitswelt dann doch eher aberzogen. Nicht, weil wir einzeln böse sind, sondern weil das die Systematik unserer Wirtschaftswelt darauf kein KPI hat. Es nicht incentiviert.
Bevor wir dich gleich pünktlich losziehen lassen, wir haben noch 10 Minuten und die nutze ich schamlos aus bis zum Schluss. Jetzt hast du gesagt eingangs, du warst damals nicht so gut in der Schule oder wolltest nicht so richtig, wie auch immer. Jetzt hast du selber deine Kinder. Wie entspannt bist du jetzt bei dem Thema? Wie nennt man es so schön? Surfing the Urge? Surfst du den Urge oder lässt du sie?
Witzig, Christoph, dass du das fragst, weil wir setzen uns gerade total mit dem Thema Schule auseinander und ob wir wechseln sollen oder nicht.
Ich auch, deswegen.
Ja, gut. Also nein, ich habe schon unter dem Leistungsdruck einfach auch gelitten. Ich bin in Bayern aufs Gymnasium gegangen. Ich glaube, im Nachhinein wäre das nichts für mich gewesen, Gymnasium. Aber ich hatte das große Glück, eine Gemeinschaft, eine ganz enge Freundinnenschaft zu haben, die mich da irgendwie mitgeschliffen haben. Und wenn ich meine Zeugnisse heute sehe, ich kann dir nicht sagen, wie viele Fünfer ich hatte. Ich weiß nicht, wie ich nicht durchgefallen bin. Aber gut, that's a different story. Mhm. Aber mir hat Gemeinschaft auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Irgendwie haben die mich mitgezogen. Und ich habe sie auf andere Art und Weise mitgezogen. Und ja, es ist ein Spagat, weil ich weiß, wie die Welt funktioniert, weil ich ja auch einen hohen Leistungsanspruch doch dann entwickelt habe an mich, zwischen den Spagat, zwischen Leistungsanspruch und so funktioniert nun mal die Welt und you better suck it up, you better learn how to suck it up, because that's how the world goes. Und dem Freigeist, dem, hey, alles in deiner Zeit, wir brauchen viel mehr Kreativität und Müßiggang und um zu neuen Lösungen zu kommen. Und das ist gar nicht so leicht. Unser Sohn ist 9, also jetzt Vorpubertät ist auch da und jetzt ist es nicht mehr so, mit 3, 4 konntest du dir ja noch deutlich mehr formen oder / manipulieren. Ich weiß, das tun wir gute Eltern nie, aber es passiert nun mal.
Nein.
Manchmal in so Notlagen muss man das machen. Oder?
Genau, wir projizieren überhaupt nicht.
Niemals.
Genau, also es ist ein Spagat und I don't know where to go. Aber den Spagat anzuerkennen, ist, glaube ich, der erste Schritt.
Ja, love it. Das ist eine ehrliche Antwort und das ist die einzig, das freut mich, weil das ist einfach so anstrengend dann in solchen Phasen und ich glaube, das eben auch zwischen diesen verschiedenen Kontexten dann zu shiften, kommst aus einem Call raus und dann bist du auf einmal bei einem Schulthema, bist du manchmal so, meine Güte.
Ja, absolut.
Michael, ich hatte dich, glaube ich, eben fast abgewürgt, das wollte ich nicht. Gut. Ich hatte nur gesehen, du hattest reagiert, aber wir laufen hier auf den Endspurt zu.
Also ich finde das Thema, wenn wir nochmal auf die Kinder, auf die nächste Generation kommen, eigentlich ganz schön. Wir trainieren unseren Kindern ja seit Jahrhunderten in unserem Schulsystem die kindliche Neugier ganz schnell ab. Wir schaffen auch eigentlich ab, dass sie zuhören, weil wir ihnen beibringen, dass sie sich melden müssen, wenn sie was sagen. Und dann fangen sie an zu schnipsen und hören nicht mehr, was die anderen sagen. Also hört man, es wird abtrainiert. Wir lassen unsere Kinder mit den Fächern die meiste Zeit verbringen, wo sie am schlechtesten sind, Hashtag Nachhilfe, anstatt zu gucken, wo sind sie besonders gut und sie da vielleicht mehr zu fördern und dann in Kauf zu nehmen, okay, wir nehmen dich mal aus dem Mathe-Level 1-Niveau in ein Level 2. Also ich sehe in so Stadtteilschulen teilweise Ansätze, die mir viel besser gefallen als in den anderen. Hast du so einen Blick auf Bildung, was du dir wünschen würdest für deine Kinder, was man ändern könnte?
Ich habe tatsächlich, also ich weiß, dass das neben Arbeit ist Bildung einer der wichtigsten Hebel, um Gesellschaft nachhaltig zu formen und zu verbessern. Ich habe mich damit gar nicht so auseinandergesetzt, weil ich kann nicht zu viele Töpfe gleichzeitig inhaltlich in meinem Kopf aufmachen. Aber na klar, also ganz auf persönlicher Ebene, ich wünsche mir eine Welt, wo eben nicht nur das Ich zählt und wo nicht nur die Note zählt. Die Note ist ähnlich wie das BIP, drückt es ja nicht das Potenzial eines Kindes oder eines Landes aus. Und es drückt übrigens auch nicht die wirklichen Problemstellungen aus, nur weil ich war in Mathe immer schlecht und habe letztendlich in Mathe Abi gemacht. Also there was potential, I just apparently needed time und so weiter. Und und das ist auch schwierig. Wir sind sehr viele Menschen mit vielen verschiedenen Ideen und Individualismus wird so hoch gehypt und dieses Gemeinsame eben nicht so sehr und der Blick auf die Welt dann auch nicht, weil der nächste Schuh wichtiger ist und so. Und ich bin ja auch Produkt dessen. Also ich spreche ja nicht, weil ich bin besser, sondern ich bin ja dem auch, wie sagt man, ich zerfalle, verfalle.
Ausgeliefert so, gewesen.
Ausgeliefert, danke, bin ich immer noch ausgeliefert. Und einfach da mehr Bewusstsein zu schärfen. Ich habe mal von irgendeinem so ein Yogi, ist lange her, gehört, dass auch zum Beispiel die Pubertät, vor der ich sehr großen Respekt habe, weil ich sehr schwierig selber war, dass die Pubertät
plus eins.
Ja, dass die Pubertät die Zeit ist, wo eigentlich die Pubertiere viel mehr Insight, also viel mehr Reflexion über sich selber, weil sie ja mit sich auch beschäftigt sind, bräuchten. Und das ist aber die Zeit, wo der Druck enorm erhöht wird.
Ja.
Und das fällt mir sehr schwer. Jetzt überlege ich schon, okay, machen wir jetzt Yoga-Retreats mit ihm und so? Nee, also es geht ja auch zu far. Also das ist mein...
Es gibt einen ganz schnellen Trick, den ich dir anhack. Geh zu deiner Schule und mach eine Initiative, Schulbeginn eine Stunde später.
Ja, habe ich schon gemacht, wurde abgelehnt.
Habe ich schon gemacht. Also gibt's ja ganz viele Studien darüber, ne? Dass die Kinder in der Zeit eigentlich später, die wollen später ins Bett, weil die Zeit ist evolutionstechnisch ist da, um sich mit ihrer Peer Group, genau wie du es gesagt hast, zu unterhalten. Und die müssen eigentlich morgens länger ausschlafen. Und da gibt es Studien in den USA, wo das extreme Effekte, weniger Suizid, weniger Depression, bessere Leistung und so weiter.
Ja.
Das kriegen wir in 4 Minuten nicht mehr gelöst, aber ich teile das.
Ja.
Wir haben eine Abschlussfrage, Elli, die wir dich nicht ziehen lassen heute, die schließt sich an die Anschlussfrage an. Wir wollen wissen von, wie bist du der Mensch geworden, der du bist, wo willst du noch hin?
Das ist ganz schwierig, muss ich ehrlich sagen, diese zu beantworten, weil ich ja gerade, ich bin jetzt Ende des Jahres bei Google raus, nach fast 13 Jahren, dieses Buch ist rausgekommen. Ich mache gerade meinen eigenen Paradigm-Shift und gucke mal, wo es mich so hinzieht. Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall, ich werde auch 40 dieses Jahr, also ich weiß, Impact ist mir wichtig, auf der Welt ist viel zu tun, wie wir diese gestalten und in irgendeiner Form da mitzuarbeiten, aber in welcher Form, weiß ich noch nicht. Und ich grante mir da auch, Stille zieht das Leben an, insofern versuche ich da gerade, mich nicht ununterbrochen damit zu beschäftigen, sondern auch einfach im Leben zu stehen.
Elli, du warst das schönste Geburtstagsgeschenk, was wir uns hätten aussuchen können. Danke, dass du dir trotz einer Hochzeit, die in wenigen Minuten losgeht, hast du quasi dich uns gewidmet. Und
ja, sehr gerne.
Wir haben nicht eine Sekunde oder Minute gemerkt, dass du eigentlich was anderes im Kopf hast. Und du hast dich voll auf uns eingelassen. Und im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, die heute mit uns das siebte Jubiläum, ich will es jetzt auch nicht zu groß machen, für uns ist es aber groß, mit dir gefeiert haben. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich auf deinem Weg. Noch viele, viele Tausende, Zehntausende Bücher verkaufen bitte, weil das, was du dort für die Zukunft als eine, ja, nicht Blaupause will ich es nicht nennen, aber als ein als Angebote für Wege anders zu gehen gibst, ist großartig. Ist ganz
in
dem Sinne, wie wir New Work verstehen.
Danke.
Und am Tag der Arbeit wollen wir nochmal sagen, es ist etwas, was uns alle betrifft, nicht nur die Menschen in den Büros oder in Thailand, die dann remote 100% arbeiten und zwischen Yoga-Retreat und Insta-Post. Und es ist für alle und lass uns gemeinsam daran weiterarbeiten.
Vielen Dank.
Ich schließe mich an. Danke, Elli. Schön, dass du da warst.
Danke.
Man soll sich auch mal selber feiern. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Michael, für 427 Folgen. Happy Birthday to you and me. Wir haben durchgehalten. und alle Gäste und alle, die reinkommen, alle, die im Hintergrund arbeiten, alle, die es machen. Und wisst ihr was, Leute, geil, dass wir es durchziehen. Ich glaube, wir haben kaum eine Woche ausgelassen. Vielleicht nur eine, wo wir mal was gelauncht haben, jetzt im achten Jahr. Ja. Holy fuck, das darf ich nicht sagen, Mau, Coley, das ist richtig krass. Und
Frankfurt, ja.
Ja, wir müssen jetzt kommt die Challenge, wir packen jetzt eine Null für die Folgen, um euch deutlich zu zeigen, hier geht's Richtung vierstellig.
Okay, das machen wir echt, das finde ich super.
Ja, so sieht's aus.
Finde ich gut und es ist, glaube ich, die 428, zu der gratulieren wir uns dann auch gleich. Es war super, Elli hier zu haben, haben wir, glaube ich, im Abschluss schon deutlich gesagt. Wir wünschen uns von euch was zum Geburtstag. Wir wünschen uns, die Lust haben, 5 Sterne und vielleicht Kommentare. Vielleicht sollten wir das auch nochmal in den Text reinschreiben, dass wir uns das zum 7. Geburtstag wünschen. Das hilft immer, in den Rankings bis nach vorne zu kommen. Und wir haben auf jeden Fall richtig, richtig Bock, das weiterzumachen. Folgen wie diese sind der Grund, warum wir es machen. Und die immer noch tollen Kommentare, die wir von euch bekommen, Fragen, die wir von euch bekommen. Vielen, vielen Dank für 7 Jahre Treue. Und dir auch persönlich nochmal, Christoph, dass du mir die Treue hältst, auch in deinen schwierigen Zeiten, die du gehabt hast, in den schwierigen Zeiten, die ich gehabt habe, die du quasi mir geschenkt hast. Danke dafür. Und
Gebe ich dir einfach nur zurück. Wir machen genau so weiter.